So viel Mythos ist selten, zumal für deutsche Verhältnisse. Ohne Stahl hätte es die industrielle Revolution so nicht gegeben, ohne die Stahlbarone hätte das Ruhrgebiet nicht die Weltbedeutung erlangt, die es einmal hatte. Und das ging schon Mitte des 19. Jahrhunderts los. Als Alfred Krupp 1871 gegenüber Kaiser Wilhelm I. die anbrechende Epoche als Stahlzeit bezeichnete, war er arg spät dran. Die lief nämlich schon längst. Der zu Recht ziemlich vergessene Dichter Friedrich Emil Rittershaus, Verfasser des grandiosen Westfalenlieds, schmetterte im Mai 1872 bei einer außerordentlichen Generalversammlung des Bochumer Vereins diese Verse. Hier ist des Stahles Heimatstätte, Westfalenfaust den Hammer schwingt und blitzend aus dem Wiegenbette das Erz in voller Woge springt. Gemeint ist natürlich Bochum. Da kennt sich Herbert Grönemeyer aus.
Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht.
Ob Westfalenfaust oder Pulsschlag, der Stahl macht's. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er sogar zum Gründungsmythos eines geeinten Europas ausgerufen von Konrad Adenauer.
Jetzt soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammenführen.
Dass das nicht so ganz funktioniert hat, kann am Stahl nicht gelegen haben. Der spielte in der Politik der Westrepublik dann noch eine ganz andere, prominente Rolle. Der legendäre SPD-Bundestagsabgeordnete Jakob Maria Mierscheid hatte entdeckt, dass Stahl und SPD irgendwie etwas miteinander zu tun haben müssen.
Es geht darum, dass die deutsche Rohstahlproduktion 1961 bis 1994 in Millionen Tonnen präzise die Prozentsätze der SPD-Stimmen bei Bundestagswahlen wiedergeben.
Der ehemalige SPD-Abgeordnete Dietrich Sperling. Zwar gab es auch signifikante Abweichungen, so lag das SPD-Ergebnis 1990 um 5% unter der Stahlproduktion und 98 3% drüber. Dafür stimmte 2002 alles haargenau. 38,5 Millionen Tonnen Rohstahl, 38,5% für die SPD bei der Bundestagswahl. Danach wurde es allerdings schwierig fürs Mierscheid-Gesetz. Die Rohstahlproduktion schaffte es, trotz SPD-freundlichem Absturz 2009, nicht mehr die tiefen Werte der SPD zu erreichen. Was dem politischen Nimbus von Stahl aber wenig anhaben kann.
Wir sollten respektieren und auch würdigen, dass die Hitze beim Stahl anders bezahlt wird als die Hitze in der Frittenbude.
So pflegte Franz Müntefering die Notwendigkeit von Mindestlöhnen zu begründen. Da tönt der Mythos Stahl noch durch. Garant für wirtschaftliche Blüte auf der einen und Symbol für den Industriemoloch auf der anderen Seite. Tag und Nacht, Lärm und Dampf. Immer Arbeit, immer Kampf. Unerbittlich schröpft das Molochhaus Stahl und Mensch um Menschen aus. So reimt uns das der Arbeiterdichter Gerrit Engelke zusammen. Und ein anonymer Industrielyriker des 19. Jahrhunderts dichtete dies. Glas zerschellt in tausend Scherben, doch das Eisen wird zu Stahl, wenn darauf herniederfallen Hammerstreiche ohne Zahl. Stahl. Sinnbild für Härte, Kälte, Metapher für alles Mögliche, sehr gerne für menschliche Eigenschaften. Nerven aus Stahl. Doller Typ, wer sowas hat. Männlich besetzt, versteht sich. Stahl ist immer Mann, irgendwie. Wenn ich einen lieben könnte, der müsste wie von Stahl sein. Aufrecht und unbeugsam müsste er meinen Willen unterjochen. Es braucht eine Schriftstellerin vom Schlage der Hedwig Kurz Mahler, um solche Sätze zu verzapfen. Und um sowas ironisch zu brechen, brauchte es einen Schriftsteller vom Schlage eines Jean-Paul. Ein Mensch wird wie der Stahl hart durch öfteres Abkühlen nach Erhitzung. Hart, kalt, glatt, lebensfeindlich, das ist Stahl. Und gleichzeitig immer wieder ein Faszinosum. Reitet der Ritter in schwarzem Stahl hinaus in die rauschende Welt, dichtet Rainer Maria Rilke. Und Stefan George setzt noch eins drauf. Einer stand auf, der scharf wie Blitz und Stahl die Klüfte aufriss und die Lager schied. Scharf wie Stahl? Aber ja, denn Stahl ist auch ein Synonym für Dolch, Schwert, Messer. Es wird immer auch etwas Kämpferisches, Kriegerisches um den Begriff Stahl. Mit dem Ausruf »Schweig, Hölle, denn jetzt spricht der Stahl« hatte der ungarische Dichter Géza Gyöni den Ersten Weltkrieg bejubelt, der dann bei Ernst Jünger das endgültige Etikett »Stahlgewitter« bekam. Wobei die Verklärung von Kampf und Krieg, die darin steckt, bei näherem Hinsehen für Jünger doch nicht so eindeutig war, wie Stahlgewitter klingen mag. Dabei kann Stahl auch etwas beinahe Zärtliches haben. Stahlblaue Augen gelten allgemein als attraktiv, Überhaupt ein wunderbarer Begriff, Stahlblau. Je nach Temperatur hat Stahl verschiedene Blautöne. Dunkelblau bei 290 Grad, Kornblumenblau bei 300, Hellblau bei 320, Blaugrau bei 340 Grad. Hat doch was Poetisches.
Müde fällt der Regen durch die Äste und das Pflaster glänzt wie blauer Stahl.
Heißt es in Erich Kästners Gedicht Nasser November. Es geht auch ganz zart. Metallenblank, stahlblau und zierlich schlank fliegt die Libelle auf der Spiegelung. Heißt es in dem Gedicht Den Fluss hinab des russisch-deutschen Neuromantikers Eduard Stucken. Und schon die alten Griechen, ja, sie dürfen nicht fehlen, die alten Griechen wussten um den Wert des Stahlblau beim Dichten. Der Dithyrambenschimmer muss luftig sein und dunkel und stahlblau funkelnd und auf Flügeln dahinschwirren. Eine Gebrauchsanweisung des Komödiendichters Aristophanes. Und schließlich wollen wir auch Stahlgrün nicht vergessen, mir fast noch lieber als Stahlblau. Der deutsche Dichter August Graf von Platen hat dafür Verse gefunden. Plötzlich sieht er einen Steg, geleitet übern Bach, der durch die waldige Bergschlucht hell und stahlgrün sich ergoss und rauschend. Bei so viel stählerner Zärtlichkeit bleibt nur noch Schweigen.